ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen diesmal wieder zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wieder an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Mayer. Hallo Anja.
Hallo lieber Malte, grüß dich.
Anja, kurz nach drei war es an diesem Mittwoch, als drei demonstrativ gut gelaunte Herren und eine Dame an vier durchsichtige Stehpulte auf eine extra aufgebaute Bühne mitten in einem der Sitzungsgebäude des Bundestages traten und Vollzug meldeten bei den Koalitionsverhandlungen von Schwarz und Rot.
Schön, dass wir uns wieder hören. Ich freue mich, dass wir deine Anmoderation sind super. Kannst du auch drin lassen? Hallo Malte, schön, dass du wieder da bist.
Und damit wir uns hier ein bisschen in Stimmung bringen, hören wir doch zunächst mal in eines dieser Statements der drei Herren und der Dame rein. Zunächst der wohl künftige Kanzler Friedrich Merz und anschließend der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Lars Klingbeil.
Die künftige Koalition wird reformieren und investieren, um Deutschland stabil zu halten, sicherer zu machen und wirtschaftlich wieder stärker zu machen. Und auch Europa kann sich auf Deutschland verlassen.
Wir haben im Wahlkampf hart miteinander gestritten, aber wir wissen auch, was unser Land gerade jetzt dringender denn je braucht. Eine stabile Regierung, die einen klaren Kurs hat, die auf wirtschaftliche Stärke, auf Sicherheit von Arbeitsplätzen, auf die Modernisierung unseres Landes und auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt setzt.
Lars Klingbeil und Friedrich Merz. Anja, jetzt, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, sind wir gut 24 Stunden nach Verkündung des Koalitionsvertrages. Ich habe das seitdem so erlebt in vielen Gesprächen. Die einen sagen, was ist daran jetzt so neu? Dieses Programm, was Schwarz-Rot vorgelegt hat, das hätte auch die Ampel verkünden können. Andere sagen wiederum, naja, langsam, aber zumindest ein bisschen bewegt sich jetzt vielleicht doch was. Was sagt unsere Beobachterin Anja Mayer?
Naja, ich habe das gestern auch gesehen. Wir machen ja leider Radio, deshalb konnte man die fließenden, rinnenden, perlenden Schweißperlen der Herren Klingbeil und Merz nicht sehen, wo ich mich immer gefragt habe, warum eigentlich. Aber na gut, also an der Überambitioniertheit ihres Programms kann es jetzt nicht liegen, des Koalitionsvertrags. Aber man muss ja auch mal sagen, ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, aber wir sind ja jetzt hier nicht so das revolutionärste Volk der Welt und glaube, dass es irgendwie ganz angenehm ist, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, konzentriert euch auf eure Arbeit und alles Weitere sehen wir. Ist ja schon schön, wenn man nicht zuschauen muss, dass alle sich unentwegt streiten. Ja.
Aber da liegt die Latte doch ziemlich niedrig, oder nicht, wenn wir schon sagen?
Da liegt die Latte sehr niedrig, ja. Aber es ist tatsächlich naja, mal kicken, wa? Wie wir Berliner sagen. Also der Koalitionsvertrag ist lang, über 140 Seiten lang. Es gibt sehr viel wollen wir, nicht so viel werden wir. Das hat Friedrich Merz ja auch begründet in dieser Vorstellung, bei diesem Vorstellungstermin am Mittwoch, dass er gesagt hat, wir werden uns dann auf die jeweiligen Punkte verständigen konkret. Dafür hätte es jetzt nicht ganz so viel Papier gebraucht, aber es macht den Eindruck einer Arbeitskoalition, was ich ja schon mal schön finde. Also wirklich, ich habe jetzt 3,5 Jahre diese Ampel begleitet. Es kann eigentlich nur besser werden.
Dann lass uns doch trotzdem gleich mal zu Beginn in die Opposition quasi reinhören. In die größte Oppositionspartei. Da habe ich den Parteichef vorbereitet, Tino Chrupalla, der seinen Wahlkreis rund um Görlitz und Weißwasser im Osten Sachsens ja fast mit absoluter Mehrheit gewonnen hat, genau genommen 48,9%. Und der sagte jetzt Folgendes.
Man muss sich mal anschauen, was jetzt auch aktuell passiert, auch was den Familiennachzug zum Beispiel betrifft. Den setzt man jetzt so im Koalitionsvertrag für 2 Jahre aus. Also auch das sind alles bloß Dinge, um erstmal den Bürger ruhig zu stellen, aber dann geht es unvermindert weiter. Man hat auch von einer Rückführungsoffensive gesprochen im Koalitionsvertrag. Ich bin gespannt, wie man das durchführen will. Das hat man schon x-mal angekündigt. Also man hat uns ja schon wirklich viel versprochen. Und wenn man sich auch den Vertrag durchliest, den Koalitionsvertrag von wir wollen und wir möchten, ist ja ein paar hundert Mal die Rede. Im Endeffekt ist es wirklich eine Weiterführung und Fortführung des alten Koalitionsvertrages der Ampelregierung, also ein wirklicher Neuaufschlag von konservativer Politik, wie es Friedrich Merz angekündigt hat, sieht man nicht. Am Ende hat der Wahlverlierer SPD sich durchgesetzt und das sieht man ja nicht bloß in den Inhalten, sondern auch in der Verteilung der Ministerien.
Anja, hat Tino Chrupalla recht, wenn man sich das Ergebnis anschaut, da ist schon wahnsinnig viel Sozialdemokratie drin.
Ja, aber das hat sich natürlich die Union, kann sie sich bei sich selber beschweren, weil sie nämlich sich in eine Lage manövriert hat, in der es sozusagen nur noch diesen einen Koalitionspartner gab. Und da muss man halt mit dem klarkommen. Und die SPD hat diese Situation klug genutzt und hat jetzt das Maximum für sich rausgeholt. Ich finde auch ein bisschen zu viel angesichts ihres Wahlergebnisses.
16,4%, wollen wir uns noch mal in Erinnerung
rufen. Sagen wir es doch ruhig noch mal, genau. Das ist wirklich also unfassbar wenig. Die Position ist eigentlich unglaublich schwach. Aber da ja nun mal die Union nur sie hatte, konnten sie auch die Bedingungen setzen dafür. Und ja, und dass Tino Chrupalla die Union oder die CDU insbesondere jetzt zum neuen Hauptgegner erklärt hat, das ist ja nicht neu, das hören wir ja gerade. Also das muss nicht mal ausgesprochen werden von der AfD, man kriegt das einfach mit. Das ist jetzt sozusagen, nachdem die Grünen erledigt sind, ist jetzt die andere große Partei der Mitte, Entschuldigung, die Grünen waren nicht die große Partei der Mitte, aber sozusagen eine schon mächtig in die Mitte gerückte ehemals linksgrüne Partei, und die ist jetzt erfolgreich sozusagen minimiert worden, und jetzt ist die CDU dran.
Naja, es schwankt ja auch immer so ein bisschen bei der AfD zwischen wir zerstören die CDU oder, wie Maximilian Krah immer sagt, die CDU zerstört sich selbst. Ist es möglicherweise, lass uns mal auf den Mann vorne schauen, auf unseren künftigen Kanzler und noch Parteivorsitzenden der CDU, ich meine, das wird er auch bleiben, aber liegt es vor allem an Friedrich Merz und dessen Taktik der vergangenen Monate, also im Wahlkampf immer Schulden ausschließen, dann bringt er sie doch noch mit Biegen und Brechen, mögliche Billionen Schulden extra durch den alten Bundestag, nicht durch den neu gewählten, weil er eben im Neuen ohne die Linke keine Zweidrittel mehr hat, mehr zustande bringt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ist die Antwort auf die Frage, warum Friedrich Merz mit so wenig Vertrauen bei den Wahlbürgern startet, wie kein Kanzler vor ihm, lautet darauf nicht einfach die Antwort, Friedrich Merzens Hypothek ist Friedrich Merz?
Ja, das ist jetzt auch, das sage ich nicht freudig, sondern ich wünsche mir natürlich für dieses Land einen starken und quasi in seinem inneren Kompass geklärten Kanzler. Ja, da habe ich das Gefühl, dass Friedrich Merz das nicht ist. Also als ich ihn da gesehen habe bei dieser Pressekonferenz, bei dieser Präsentation des Koalitionsvertrags, da musste ich so auf diese letzten Jahre zurückschauen und habe gedacht, na nun ist er ja, jetzt hat er es nur endlich, ja, so. Also es ist sozusagen auch ein Privatprojekt von ihm, das ist nicht alles immer nur Liebe zum Land, sondern das war sozusagen, ich komme aus der Versenkung und dann rolle ich alles von hinten auf. Und das hat er mit sehr markigen Worten und manchmal sehr einfachen Lösungen aus sich gestellt. Und ich frage mich immer, ob er wirklich nicht wusste, dass er das auf diese sozusagen, zum Beispiel beim Haushalt, wir machen mal ein paar Schubladen auf, da werden wir Papiere finden, dann werden wir was umschichten und schwupp, haben wir genug Geld. Das ist also für einen Finanzpolitiker, für einen Finanzexperten sehr mäßig. Ich bin keine und habe es auch gewusst, dass es nicht funktionieren kann. Ja, das sind so Sachen, dieses, oder ich werde mit meiner Weisungsbefugnis gleich am ersten Tag meiner Kanzlerschaft die Zurückweisung an den Grenzen anordnen, wegen Gefahrenverzug, also, oder ich glaube nationaler Notlage oder so. Also wo du irgendwie sagst, also Entschuldigung, wir haben auch noch Nachbarn, wir haben auch noch Gerichte. Ja, also es war immer so ein, ich regel das für euch. Und schon quasi, bevor überhaupt der Koalitionsvertrag ausgehandelt war, brauchte er schon die Grünen, um sich das Geld für seine Regierung zu besorgen. Das macht alles keine gute Figur. Also ich will das nicht alles gleich runterreden. Ich bin froh, dass die es so relativ schnell geschafft haben. Und ein Koalitionsvertrag ist auch immer Kompromisspapier. Aber Friedrich Merz ist schon mit sehr markigen Worten angetreten. Und das lässt mich so ein bisschen befürchten, er hat ja sein Generalsekretär Carsten Hinnemann, der diesen Slogan da hatte, dieses einfach mal machen, ja, wo man so denkt, nee, also wünsche ich mir eigentlich jetzt nicht, ich würde mir schon erstmal einfach mal denken und dann einfach mal machen. Und das muss ich, glaube ich, Friedrich Merz jetzt erstmal so aus den Gewänderfalten schütteln, ja, dass der ist immer noch in diesem Modus, wir wollen es, also machen wir es, aber nie so einfach, die Lage ist komplexer als eben vor 20, 25 Jahren, als er aus der Politik ausgestiegen ist schon mal.
Und dazu eben noch sehr, sehr viele taktische Fehler. Ich habe in einem Kommentar, ich glaube es war in der Süddeutschen, gelesen, er hat wirklich jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Also angefangen von dieser ganzen Ausschließeritis von Schulden über diese Abstimmung zusammen mit der AfD, wo er ja nicht nur die Linke reanimiert hat und da die Reicheneck diese unglaubliche Bühne gebaut hat, dann seine Union selber zurechtgeschrumpft hat. Also die
Beleidigung der Grünen, die er gleich brauchen wird. Ja,
also genau. Lassen wir es. Lass uns auf den Kern unseres Podcasts schauen, auf den Osten. Also du hast schon gesagt, dickes Papier, 140 Seiten. Wenn man jetzt aber mal zählt, dann kommt das Wort Osten tatsächlich ganz, ganz häufig in diesem Koalitionsvertrag vor. Hauptsächlich im Wort Kosten.
Ja, sehr also süß, habe ich auch gemacht. Ich habe auch Osten eingegeben und bin auf Kosten gekommen.
Ja, und wenn man das mal alles rausstreicht, die ganzen Kosten wegnimmt und auch den Nahen Osten und den Mittleren Osten, also nur unseren Osten jetzt quasi nimmt, dann bleibt eine Handvoll über, ich glaube dreimal. Ja. Und darauf angesprochen, sagte der noch Ostbeauftragte, das ist er ja noch, Carsten Schneider, bei MDR aktuell das Folgende. Also, wo ist denn der ganze Osten im Koalitionsvertrag?
Eine besondere Berücksichtigung gibt es erstens natürlich durch die inhaltlichen Entscheidungen. Also, die gelten zwar in Teilen auch für Gesamtdeutschland, sie sind im Osten besonders wichtig. Mindestlohn auf 15 Euro, Stabilisierung des Rentenniveaus ist für alle Menschen im Osten extrem wichtig, weil es die Binnennachfrage stärkt und letztendlich auch die Frage dessen, was man im Portemonnaie hat. Und dann gibt es Sonderförderungen noch. Die Länder bekommen zusätzlich Geld. De facto übernimmt der Bund Kosten, die die Länder bisher getragen haben. Das gibt Kraft und Platz in den Landeshaushalten. Und wir werden natürlich von diesen enormen Investitionen des Bundes in den nächsten Jahren, 500 Milliarden Euro ist da angesagt, profitieren, weil wir sehr, sehr gut zentral liegen, gute Verwaltung haben und natürlich auch den Willen der Regierung, dass in Ostdeutschland es vorangeht, vollkommen damit verbunden ist. Deswegen wird dort sehr, sehr viel investiert werden. Und deswegen würde ich sagen, da muss nicht überall Ostdeutschland draufstehen, es ist drin, das reicht.
Anja, ich würde sagen, er hat recht. Das runtergewirtschaftete Ruhrgebiet, die Pfalz, das Saarland werden auch nicht extra mit Spezialprogrammen erwähnt. Warum sollte es der Osten?
Naja, dann braucht man auch keinen Ostbeauftragten mehr. Wenn das so ist, dann machen wir einfach noch einen Pfalzbeauftragten, ja, oder einen Ruhrgebietsbeauftragten. Das hat schon seinen Sinn. Es geht ja nicht so sehr ums Geld, also es geht wirklich, also Geld ist total wichtig, aber es geht natürlich auch um die Haltung. Also ich habe mir auch mal den Koalitionsvertrag angeschaut und ich fand, in der Präambel gibt es ja 5, 6 Zeilen zu Ostdeutschland und das ist wieder so ganz in diesem Wir und Die, ja, in diesem Wir und Die-Duktus. Die Menschen in Ostdeutschland haben Außergewöhnliches geleistet. Sie haben nicht nur Krisen überwunden, sondern weitreichende Veränderungen selbstbewusst gestaltet und so weiter, ja. Darauf wollen wir aufbauen. Wer schon einmal Transformation gemeistert hat, kann auch Zukunft gestalten. Das ist direkt aus dem Büro von Carsten Schneider wahrscheinlich dort eingeflossen. Dieser salbungsvolle Ton, ja, ignoriert, dass es dass der Osten sozusagen eine Vorreiterrolle hat in Bezug auf gesellschaftliche und parteipolitische Veränderungen in diesem Land. Dass von dort sozusagen die rechte Welle übers Land rollt. Und wir haben nächstes Jahr in 2 ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen. Und deshalb hätte ich mir schon gewünscht, dass das eine größere Rolle spielt. Also ich war letzte Woche, kleiner Exkurs, beim kleinen Parteitag der Bündnisgrünen, die ja in Ostdeutschland quasi den Stand einer Sekte haben in Teilen, ja. Und dort ist man sich total bewusst, dass es sozusagen die Hilfe aller Landesverbände braucht, um zum Beispiel in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern im nächsten Jahr die Grünen zu unterstützen, also die Leute vor Ort. Ja, dort ist diese Partei zu wählen quasi ein Bekenntnis. Und eigentlich ist es eine normale demokratische Partei, die noch dazu in Ostdeutschland aus Bündnis 90 aus der Bürgerrechtsbewegung hervorgegangen ist. Da fehlt mir so ein Problembewusstsein. Das ist immer noch dieses Ossis streicheln, ja. Wir brauchen richtige ostdeutsche Politik. Und der Schneider hat das eigentlich auch ganz gut gemacht jetzt in der letzten Legislaturperiode. Ich habe da gar nicht so viel zu meckern gehabt. Ich finde die Einrichtung an sich immer schon zweifelhaft. Aber da die Lage einfach nicht besser wird, braucht es das ja.
Wir haben ja vor einem halben Jahr ausführlich mit Carsten Schneider auch hier im Podcast darüber gesprochen. Kann man unter anderem nachhören in der App der ARD Audiothek. Da hat Schneider aber auch argumentiert, im Grunde genommen sind die Probleme, deshalb habe ich es ja genannt, im Ruhrgebiet, in der Pfalz, im Saarland, wirtschaftlich zum Beispiel ganz ähnlich. Und wenn man sich jetzt die Wahlergebnisse anguckt, in Gelsenkirchen ist die AfD inzwischen auch stärkste Kraft. Nur, dass sie nicht wie bei Tino Chrupalla im Landkreis Görlitz 49% hat, sondern 25%. Aber der Weg geht doch genau in diese Richtung, oder nicht?
Ja, sage ich doch. Das ist eigentlich das, also da sind wir gar nicht so weit auseinander.
Ja, aber dann sind wir doch wieder bei der Frage, brauchst du dafür einen Ostbeauftragten oder brauchte man nicht auch einen Ruhrgebietsbeauftragten?
Ein Gelsenkirchenbeauftragten.
Ja.
Also ich, Ich kann es dir nicht, ich bin mal freundlich und sage, vielleicht haben wir uns einfach dran gewöhnt, dass es das schon immer gegeben hat und warum sollte man es abschaffen, ja? Also die Koalition hat sich ja darauf geeinigt, dass es wieder einen Ostbeauftragten gibt oder eine Ostbeauftragte. Aber die Lage in Ostdeutschland hat sich auch noch mal zum Unguten verändert. Wir sehen, Bundespolitik schaufelt Geld in die Länder, natürlich auch in die ostdeutschen Länder, also in alle Bundesländer. Und trotzdem verändert sich dort nichts. Also braucht es doch noch etwas weiteres, was die Leute irgendwie bei ihrer Identität, also mit ihrer Verbundenheit mit dieser Demokratie abholt. Und aus meiner Sicht ist dieses immer so zu sagen, also den Leuten so nahelegen oder uns Ostdeutsche nahezulegen, im Prinzip seid ihr alle kleine Revolutionäre, wir finden euch super und hinter vorgehaltener Hand sagen sie, mit denen, die sind nicht zurechnungsfähig. Das ist einfach, das strahlt aus diesen Zeilen in der Präambel immer noch. Tut mir leid.
Jetzt kann man ja 48 Mal das Wort Osten in den Text reinschreiben. Wenn wir jetzt gleich mal Manuela Schwesig hören, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und dann schwebt der ja ganz was anderes vor, wie der Osten verstärkt in den Fokus gerückt werden könnte, anstatt nur durch das Wort Osten in einem Text.
Der Osten hat weder CDU noch SPD gewählt. Der Osten hat leider AfD gewählt. Und es liegt an einer neuen Regierung, dieses Vertrauen wieder zurückzubekommen. Und das geht eben auch nur, indem Ostdeutsche auch in der Politik sichtbar sind, auch in der Bundesregierung.
So, und jetzt machen wir die Schleife nochmal wieder zurück, denn das Gegenargument folgt auch auf dem Fuß von einem gebürtigen Thüringer. Nochmal Carsten Schneider, den noch Ostbeauftragten, der argumentiert eben wie folgt. Und Anja, der Mann braucht jetzt doppelt so lang wie die Frau, um sein Argument zu sagen.
Das erwarte ich nicht anders.
Ja. Das ist in Gesamtdeutschland der Punkt. Also da braucht man keinen Ost-West-Unterschied zu machen. Das Vertrauen ist überall gesunken und natürlich hat diese Koalition zwischen CDU und SPD den Auftrag, Stabilität zu sichern, auszustrahlen, auch zu wirken. Die Konflikte, die es immer geben wird, nicht öffentlich auszutragen, aber auch in Europa und in der Welt die Rolle der drittgrößten Volkswirtschaft wahrzunehmen und uns auch gegen die Wirren, die da aus den USA kommt, zu stemmen und Europa zu verbinden. Ich glaube, das wird diese Koalition leisten können.
Lass es uns einmal abschichten. Also bist du bei Manuela Schwesig, wenn sie sagt, wir brauchen mehr ostdeutsche Gesichter in der ersten Reihe?
Ja, bin ich. Kann ich so sagen.
Warum?
Weil es, darüber reden wir beide in unserem Podcast nun irgendwie, glaube von Anfang an, fast von der ersten Folge an, nehme ich an, weil es diese Repräsentanz braucht. Das geht von der Geschichte am Abendbrottisch, was deine Eltern oder Großeltern, wie die diese Umbrüche oder auch noch die DDR-Zeit erlebt haben, über die Herkunft des Amtsrichters vor Ort oder wenn deine Kinder oder Enkel in die Schule gehen und sie haben eine Lehrerin, die hier vollkommen fremd ist. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass alle Ostdeutsche sein sollen. Bitte, bitte nicht. Aber dass es diese Anknüpfungspunkte an gemeinsame Erfahrungen gibt, das finde ich wichtig. Und dazu gehören auch ostdeutsche Politikerinnen und Politiker. Was ich jetzt aber sehe, es gibt ja auch schon so ein paar erste Namen, die so durch die Gegend geistern, wo man irgendwie so denkt, also so die ganz Alten sollten es jetzt aber auch nicht sein. Wir sind ja hier nicht im Geschichtszirkel. Ja? Also es sollten schon Leute sein, die in ihrem politischen Leben möglichst eine ostdeutsche Erfahrung haben. Das kann familiär sein oder von mir aus auch vom Studium her. Also du bist ja vielleicht auch manchmal so ein Gefühls-Ossi, Malte, gib's ruhig zu. Die aber das mit einbringen, ja, in die Tagespolitik. Also, dass man immer, wenn alle Entscheidungen getroffen sind, jemand in der letzten Bank den Finger hebt und sagt, haben wir an die Ostdeutschen gedacht? Und alle so, oh, nee, wir kennen auch nicht so viele. Warum kennen wir nicht so viele? Ja, gut, weil die nicht präsent sind.
Ich kann die Geschichte aber doch auch andersrum erzählen. Ich hatte die Diskussion nämlich neulich auch erst. Wir sind hier in einem Landstrich, wo sich große Teile der Bevölkerung mit Händen und Füßen dagegen wehren, sich zu engagieren. In Parteien, in Gewerkschaften, in dem, wo man repräsentiert wird. Und diese Leute beschweren sich nun also, dass sie nicht repräsentiert werden. Aber ich kann mir doch auch die parteipolitischen Vertreter nicht backen. Also wenn einfach eine große Mehrheit der Ostdeutschen, es sind ja deutlich mehr prozentual als im Westen, sagen, wir wollen mit diesen Parteien und mit diesem ganzen System eigentlich zumindest so viel nicht zu tun haben, dass wir uns nicht aus dem Fenster lehnen dafür. Wo sollen sie denn herkommen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist die gleiche Frage wie mit der Frauenquote. Ne? Ich sehe keine. Aber das kann nicht, finde ich, die Antwort sein. Entschuldigung. Aber das kann die Antwort aus meiner Sicht nicht sein. Also wenn du dir anschaust, wie Frauen zum Beispiel in Verantwortung, in Vorstände und so weiter gekommen sind, es tut mir leid, das waren Quoten. Ich bin keine große Freundin davon. Aber du musst Vorbilder schaffen und du musst dir eben die Mühe geben, sie zu suchen. Ja, wenn sie nicht gleich weil sie vielleicht auch blöde Erfahrungen haben und nicht irgendwie gerade eben nicht herhalten wollen als die eine Quotenfrau oder der eine Quotenossi. Das ist, die Mühe muss man sich nun mal machen. Es hilft nichts. Und leider an dieser Schlussfolgerung ändert sich nun bei mir auch schon seit Jahren nichts mehr. Vielleicht liegt es an mir. Aber ich finde es auch inzwischen so ein bisschen müßig, ja.
Ich kann also dich an der Stelle beruhigen.
Jedes Mal dann nein, das muss ich dir jetzt mal ins Wort fallen, wenn du dann immer dieses sagst, aber wo sind sie denn und so. Ja, Herrgott, es gibt sie schon. Ja, man muss sie halt auch ermutigen. Man muss das irgendwie auch ein bisschen so machen, dass die Leute es irgendwie, dass sie finden, es macht auch Sinn für sie. Und es ist auch machbar, ja, und schaffbar. Das liegt natürlich an den Parteien. Die müssen irgendwie auch Verhältnisse miteinander, also Strukturen schaffen, in denen man sich gut einbringen kann, auch wenn man irgendwie noch ein Kind hat oder so.
Ich wollte dich gerade unterstützen. Ich wollte dir gar nicht widersprechen.
Ach, du wolltest mich unterstützen?
Ja, weil mein Gesprächspartner, mein Gegenüber, sagte, als wir darüber sprachen, mein lieber Wessi, selbst wenn es dir schwerfällt, tu es doch schlicht und ergreifend aus Eigennutz. Weil wir sind ja in einer Lage im Osten, wo 40% die AfD wählen und jetzt kann man darüber streiten, wie viel man mit der Linkspartei anfangen kann oder nicht. Aber zumindest diese 40% sind ja jetzt, fallen ja aus der politischen Meinungsbildung schon raus. Und wenn ihr nicht wollt, dass dieses Ding komplett vor die Wand fährt, dass es demnächst 50 oder noch mehr Prozent sind, dann reißt euch mal am Riemen und selbst wenn es euch schwerfällt, stellt drei Ostdeutsche in die vordere Reihe, damit wir uns repräsentiert fühlen.
Ja, genau. Dankeschön.
Gut.
Ja, viele Grüße.
Haben wir es abgehakt? Aber wo wir bei Namen waren, wer könnte denn aus dem Osten im Kabinett landen? Ich habe jetzt mal Tino Sorge gelesen. Da wird jetzt jeder sagen, wer ist das? Gesundheitspolitiker aus Magdeburg beispielsweise. Mhm.
Ja, ich habe auch allerlei gehört. Zum Beispiel Petra Köpping habe ich gehört. Das ist ehrlich gesagt, ich halte sehr viel von Frau Köpping, ja. Aber ich finde, da müssen irgendwie ein paar neue Gesichter, ein paar jüngere Gesichter ran. Ich würde mich persönlich freuen, wenn ihre Karriere als Bundesministerin nochmal gekrönt würde. Aber ich bitte,
Wer sind denn diese jüngeren Gesichter? Lass uns doch nur mal zwei nennen, die du dir gut vorstellen könntest, wo du sagst, die stehen vielleicht nicht so im Fokus, aber sollte man vielleicht mal hingucken.
Naja, also, wenn ich wirklich beeindruckend finde, ist der Sepp Müller aus der CDU, der sitzt, glaube ich, auch schon im Bundesvorstand der CDU, wenn ich mich nicht täusche. Der hat neulich im Bundestag während der Rede von Gregor Gysi
demonstrativ ein Buch gelesen.
Demonstrativ ein Buch gelesen von Hubertus Knabe über die Netzwerke der alten Kader, der alten DDR-Kader in der Politik. Ich meine, das war jetzt nicht besonders höflich gegenüber dem Alterspräsidenten, aber ich mag Leute, die irgendwie auch mal eine Kante haben, ja. Und der Mann kann sich gut ausdrücken. Der hat, finde ich, in der Corona-Pandemie, also der war ja Gesundheitspolitiker oder ist, glaube ich, Gesundheitsexperte, hat irgendwie, also konnte gut begründen seine Argumente. Das ist zum Beispiel jemand, der mir da sofort einfällt.
Wahlkreis Wittenberg.
Na, da kennst du dich ja aus. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, ehrlich gesagt. Und dann, jetzt fällt mir gerade leider der Name nicht ein, gibt es ja eine Frau aus Brandenburg, die möglicherweise Justizministerin werden könnte, habe ich gehört. Aber das sind alles, muss man jetzt auch mal sagen, wenn wir jetzt hier anfangen, Namen rauszuzupfen, ja, die SPD tut ja ganz gut daran, dass sie sagt, Leute, wir lassen vielleicht erstmal unsere Basis über den gesamten Koalitionsvertrag abstimmen und dann machen wir die Namen. Aber sie werden es nicht verhindern können, dass natürlich andauernd irgendwelche Namen gedroppt werden. Das ist schon so, ja.
Aber trotzdem zeigt das ja auch wieder, wenn uns der Name jetzt nicht einfällt.
das
Das stimmt.
Dass wir auch wiederum über Leute sprechen, die jetzt auch nicht so wahnsinnig profiliert sind, dass sie auf der Hand liegen.
Das stimmt, da hast du recht, ja. Ich fände übrigens ganz gut, wenn Carsten Schneider sich das nochmal überlegen würde und vielleicht doch den Ostbeauftragten nochmal macht. Ich finde, der hat das echt ganz gut gemacht. Der hat so eine relativ unaufgeregte, aber eben stark wirtschaftlich orientierte Art und Weise, ja. Und der hält auch was aus und geht in Debatten rein. Ich fand das eigentlich ganz gut, seine Arbeit.
Wenn man sich dieses Interview in Gänze bei MDR Aktuell, was gestern Abend im Fernsehen mit ihm geführt wurde, nochmal anhört, taucht natürlich auch die Frage auf. Und da wurde er auch explizit nochmal danach gefragt. Und von diesem Nein, ich mache das keinesfalls nochmal, was er vor 2-3 Wochen noch gesagt hat, lavierte er sich jetzt um die Antwort herum.
Okay.
Von daher warten wir mal ab. Letzte Frage, Anja. Kann das Projekt Schwarz-Rot noch irgendwo scheitern? Also hältst du es für denkbar, dass die berühmte SPD-Basis tatsächlich dieses Mal zum ersten Mal wäre, dass ja dann eine große Koalition ablehnen würde?
Das halte ich überhaupt nicht für denkbar. Ich sehe das nicht. Die SPD ist, also ich glaube, die Genossinnen und Genossen wissen schon ganz gut, dass sie da nochmal so mit mehr als einem blauen Auge davongekommen sind jetzt nach dieser Wahl, dass sie eine Option auf Regierungsbeteiligung haben, in der sie zeigen können, was sie drauf haben, wo sie aufpassen müssen, dass sie nicht an die Wand gedrückt werden von der Union, aber mit einem ganz guten Parteivorsitzenden Lars Klingbeil gerade und wahrscheinlich künftigen Vizekanzler gute Karten haben. Dazu kann man eigentlich nicht Nein sagen. Und noch dazu muss man auch sagen, die wirklich viel rausgeholt hat, diese Verhandlungsführung.
Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus, es war wieder ein Vergnügen, Anja. Dankeschön.
Na, das war es mir auch, Malte.
Und ich möchte euch zum Schluss noch auf einen Podcast der geschätzten Kollegen aufmerksam machen, der Fragen beantwortet, dieser Podcast, die viele sich schon mal zwischendurch gestellt haben.
Hallo, mein Name ist Kai Schmieding. Ich bin Host bei Fragen an den Autor, Fragen an die Autorin. Mein Team und ich haben jede Woche Inspiration und Denkanstöße für euch dabei, durch Gespräche mit klugen Menschen, die Sachbücher geschrieben haben. Die Publizistin Julia Friedrichs hat uns zum Beispiel von Superreichen und ihren Superjachten erzählt.
Einmal voll tanken kostet 500.000 Euro.
Wir sprechen nicht nur über gesellschaftliche Themen, sondern auch über Politik und über Wissensthemen. Der Astronaut Matthias Maurer hat zum Beispiel geschwärmt vom Blick ganz von oben auf unseren Planeten.
In dem Moment denkt man, wow, man hat zwar diese Fotos vorher gesehen, aber es ist ein ganz emotionaler Moment, wenn man die Erde zum allerersten Mal sieht.
Und ihr erfahrt bei uns Dinge, von denen ihr vielleicht gar nicht geahnt habt, wie spannend sie sind, zum Beispiel, warum sich Spinnenmännchen nach dem Sex teilweise bereitwillig aufessen lassen von den Weibchen.
Evolutionär hat das schon einen großen Sinn, denn das Weibchen muss ja danach viel Kraft haben, um Eier zu produzieren. Und wenn sie dann gut genährt ist, produziert sie auch mehr Eier.
Bei all dem könnt ihr mitmachen, den Autorinnen und Autoren selbst eure Fragen stellen und auch Bücher gewinnen. Neue Folgen gibt's jeden Sonntagvormittag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und das war's auch von uns. Wahlkreis Ost bereits wieder nächste Woche können wir uns hören. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.